Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Serien gucken, das ist inzwischen das, was früher das Fernsehen gewesen ist. Nur, dass es inzwischen ein Universum von Serien gibt. Ach was, viele Serienuniversen. Hochgefährlich sei das für unsere Demokratie, wenn wir so streamen. Das sagt der Berliner Kommunikations- und Medienwissenschaftler Markus Kleiner. Der ist Professor an der SAH Berlin University of Applied Sciences und dort Vizepräsident für Kreativität und Interaktion. Schöner Titel, oder? Und er hat ein Buch geschrieben, das heute erscheint. Streamland heißt das, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Herr Kleiner, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wenn ich also gemütlich auf dem Sofa sitze und meine Lieblingsserie streame, bedrohe ich unsere Demokratie?
Es geht nicht um die Serien. Das kritisiere ich nicht, dass die Serien selbst oder die Inhalte unsere Demokratie bedrohen. Es ist das System der Streaming-Dienste. Warum? Weil Streaming-Dienste uns zu einer Selbstentmündigung und Selbstausbeutung fördern, indem sie in jeder Sekunde, in der wir streamen, Sie Ihre Lieblingsserie, ich einen neuen Film, der mich interessiert, ausgewertet werden in unseren Sehen durch Algorithmen, die uns dann wiederum interpretieren und sagen, was könnte uns noch gefallen? Was sollten wir als nächstes sehen? Und diese permanente Auswertung ist wie eine Wirklichkeitsbrille, die uns aufgesetzt wird und wir zunehmend die Fähigkeit verlieren, selbst zu entscheiden, was wir sehen wollen.
Aber ich bin doch eine denkende Frau, ein denkender Mensch. Ich kann doch selbst entscheiden, was ich gucke. Da bin ich doch eigentlich ungefährdet, da entmündigt zu werden, oder?
Das ist, diese Gefahr unterliegt jede von uns. Denn wenn wir gerade ins Internet gehen, es ist das Prinzip des Internets, dass wir immer in allem, was wir tun, ausgewertet werden und wir dann Oberflächen bekommen, also Orientierungen, an denen wir sozusagen, die wir nutzen, die wir nicht mehr einsehen können, wie sie zustande kommen. Also Ihre Netflix-Oberfläche ist eine andere als meine, wenn wir auch vielleicht die gleichen Dinge sehen, weil wir durch die algorithmische Auswertung in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Das ist unser Geschmack, das ist das, was uns interessiert und das soll uns immer wieder gespiegelt werden. Der Blick von uns weg, also von uns als Konsumsubjekt, hin in eine Vielfalt von Themen und Angeboten wird uns geradezu verstellt.
Die Beobachtung der eigenen Kunden durch die Streaming-Dienste, wie funktioniert das und welches Interesse steckt dahinter?
Also erstmal geht es darum, möglichst viele Daten der Abonnentinnen zu bekommen, um das Empfehlungsmanagement zu perfektionieren. Empfehlungsmanagement heißt, ich schaue mir an, zum Beispiel, Sie sehen House of Cards. Und dann wird Ihnen...
Woher wissen Sie das?
Ja, mir ist es zugespielt worden von Netflix. Und dann sagt man, okay, Sie interessieren sich für Politikserien, Sie interessieren sich für Krimiserien, Sie interessieren sich für Kevin Spacey. Und auf einmal bekommen Sie Angebote heraus, die darauf zugeschnitten sind. Ob Sie dann diese Serien auch interessieren und ob Sie immer sich für Politikserien interessieren oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, sondern es wird geschaut, was sehen Sie, daraus wird interpretiert, was mögen Sie. Und dann wird ihnen Angebote gemacht. Normalerweise sagen sie, okay, ich interessiere mich heute für House of Cards und dann lese ich mal verschiedene Serien durch oder habe gehört von Freunden, das und das sollte mich interessieren. Das passiert so nicht, sondern sie werden durch anonyme Algorithmen, die sie nicht nachvollziehen können, als Konsumsubjekt interpretiert und ihnen wird eine Richtung gegeben, was sie unterhalten sollte, was sie interessieren könnte, die sie selbst nicht mehr beeinflussen. Und das kommt dadurch, wie sie sehen, was sie sehen, wie oft sie sehen, wo sie anhalten, was sie nochmal sehen und so weiter.
Wenn man in Ihrem Buch blättert, dann stößt man da auf einen neuen Generationenbegriff. Nun hatten wir schon viele Bücher, in denen immer eine neue Generation beschworen und beschrieben wurde, von der Generation Ost bis zur Generation Golf. Bei Ihnen steht sie zwar nicht im Titel, taucht aber auf, die Generation Judith. Was ist denn das für eine?
Die Generation Judith ist eine Erfahrung oder ein Begriff, den ich aus der Erfahrung in der Arbeit mit jungen Studierenden entwickelt habe, die als Digital Natives zutiefst von ihrem Leben in den digitalen Kulturen geprägt sind und so etwas wie eine, naja, On-Demand-Gesellschaft gefördert haben. Das heißt, digitale Mediendienste sind dafür da, dass sie überall genutzt werden können, alle meine Wünsche durch eine Suchanfrage sofort befriedigen, unmittelbar. Und das verändert auch den Zugang zur Wirklichkeit. Wenn ich überall das bekomme, was ich will, wann ich will, wie ich es will, hat das nicht nur etwas mit Unterhaltungskonsum zu tun, sondern verändert meinen Zugang zur Wirklichkeit. Und das habe ich erlebt im Unterricht an der Hochschule, dass junge Studierende diese Soforthaltung, also soll nicht kompliziert sein, es muss sofort eine Antwort haben. Ich will das, was mich gerade interessiert, ich google es sofort und so weiter. Also ich gehe nicht in die Bibliothek, ich lasse mir das liefern und so weiter. Das Wissen, was ich nicht sofort verstehe, das stört mich, weil das erklärt mir nichts. Ich will jetzt sofort eine 10-Punkte-Checkliste haben und so weiter. Worum es mir dabei geht, ist, dass Streaming und dass die digitale Unterhaltungskultur nicht nur etwas mit Unterhaltung allein zu tun hat, sondern unser Blick auf die Wirklichkeit verändert. Und das habe ich mit diesem Begriff Generation Judith beschrieben, wie unsere Bildungsarbeit oder unsere Bildungserlebnisse durch die Nutzung von digitalen Mediendiensten verändert werden.
Klingt dramatisch, weil es ja offenbar auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Gesellschaft hat. Aber es erinnert mich auch an Klagen vieler Uniprofs, dass sie es mit immer mehr Studis zu tun haben, die trotz Abitur kaum noch bildungsfähig seien. Aber sie ahnen es. Gibt es diese Klagen über den Bildungsverfall nicht in jeder Generation?
Na, ich würde überhaupt nicht sagen, dass die Studierenden nicht bildungsfähig sind. Ganz im Gegenteil. Wir haben heute hohe Sensibilitäten, zum Beispiel für die Themen Rassismus, Sexismus, für das Klimathema und so weiter. Wir haben eine hochsensibilisierte, hochintelligente Generation, die sich aber durch diese Services der digitalen Medienkulturen, in denen sie leben, durch die Like-Ökonomien, durch dieses betreute digitale Leben, ja, jeder braucht seinen Fitness-Tracker, jeder braucht, um Partner zu finden, Tinder, jeder kriegt Kaufempfehlungen, kriegt man eine Haltung sozialisiert, dass mir zu jedem Zeitpunkt alles zusteht, so wie ich es will. Das heißt, man wird in sein Wollen, in seine Ich-Position festgesetzt und Bildung bedeutet für mich, ein Erleben von Fremdheit, von Dingen, die ich noch nicht weiß, über die ich noch nicht nachgedacht habe, die mich nicht permanent spiegeln. Und das ist meine Kritik. Genau nicht diesen alten Konflikt, oh Mensch, die Jugend, wir waren früher schlauer, das ist völliger Blödsinn, darüber rede ich nicht, sondern über diese Veränderung, die aus der Natürlichkeit des Lebens in digitalen Welten resultiert.
Also dieses Gefühl, es steht mir zu. Wo steht denn in so einer Situation der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie wir, wenn da also auch bestimmte Dinge immer nur so präsentiert müssen, dass es möglichst nicht anstrengend ist, was man da zu sich nimmt?
Na, Sie haben beim öffentlich-rechtlichen Angeboten, die ja sehr hoch auf Differenz setzen, auf Meinungsvielfalt setzen, darauf setzen, dass man sich seine Meinung durch solide Wissensarbeit und Wissenspräsentation, Informationspräsentation erarbeiten kann, haben aber das Prinzip des kuratierten Programms. Und dann sagt man, wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das sind natürlich viele Instanzen, die über Programme entscheiden, geben vor, was sollen die Zuhörerinnen, die Zuschauerinnen erfahren, was sollen sie sehen, welche Perspektiven bieten wir an und so weiter. Und das Prinzip des betreuten Lebens der digitalen Medien ist durch ein kuratiertes Leben bei den Öffentlich-Rechtlichen ersetzt oder umgekehrt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, okay, dass viele Programmelemente, die ich in den öffentlich-rechtlichen Sendern finde, sage, okay, warum müssen die jetzt da sein? Aber ich kann keinen Einfluss nehmen. Ich habe das Gefühl, ich habe keinen Einfluss auf das Programm. Bei den digitalen Medienkulturen, also etwa bei den Streamingdiensten, denkt man, und das ist so ein Geschäftsgeheimnis, ich kann das Programm beeinflussen, weil ich ja sozusagen permanent vermessen werde und nur mir mein Programm präsentiert wird. Also im Endeffekt sind die Streamingdienste die Weiterentwicklung des Privatfernsehens, das ja auch mit der Du-Orientierung in die Konkurrenz zu den öffentlichen Rechtlichen gegangen ist, und die Öffentlich-Rechtlichen leben von einer Wir-Orientierung.
Wird die Demokratie zu Tode gestreamt? Antworten in seinem gleichnamigen Buch. Und vorab schon hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Markus Kleiner war das, Kommunikationsprofessor in Berlin. Sein Buch heißt Streamland, das will ich nochmal sagen, ist heute bei Drömer erschienen. Danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, schönen Tag noch.
Ihnen auch.
Danke.